Danke.
Ich habe mich letztes Jahr schon gefreut, als ich vernommen habe, die Christusgemeinschaft hat ein neues Liederbuch gekauft. Das fand ich klasse. Und da haben wir jetzt gerade auch draus gesungen, das hat mich auch sehr erfreut. Und das passt natürlich auch zu diesem Sonntag-Kantate, singt dem Herrn ein neues Lied. Das kann ja auch bedeuten, man singt mal ein neues Lied. Ne? Wobei, ich gebe zu, ja, so von wegen, ne, man kommt in die Jahre. Ich saß jetzt vor einiger Zeit, ist schon eine Weile her, mal im Gottesdienst. Und von 7 Liedern kannte ich 2 so in etwa. Da denkst du auch, ja, schön. Also es ist, es gibt auch gute alte Lieder, ne? Aber die Frage ist, warum singen wir überhaupt? Ich finde das total klasse zu singen und ich höre auch gerne zu, wenn andere singen, freue mich daran. Vor einiger Zeit, das war Anfang des Jahres, wir hatten in der Gemeinde in Detmold, zu der wir uns zugehörig fühlen, das ist ja, ich sagte das glaube ich schon mal, eine freie evangelische Gemeinde, da war dann das Ganze so am Jahresanfang mit so einer Zeugnis- und Gebetseinheit versehen. Und haben auch viele tolle Loblieder gesungen. Es gibt Loblieder, ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber da stehen manchmal Sachen drin, ob das ältere oder neuere sind, völlig egal, wo ich denke, wow, kannst du das jetzt gerade so singen? Ich vergesse jedes Mal, wie das Lied heißt, also wie es anfängt. Aber in diesem etwas jüngeren Lied taucht zum Beispiel eine Stelle auf, und das war auch da an dem Gottesdienst der Fall. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Wie geht das weiter?
Du bist bereits mein Gott.
Ja, ihr kennt das. Wunderbar, danke. Da musst du mal drüber nachdenken. Ob er das so... Und da ging einer aus unserer Gemeinde, ich kannte den, das ist so eine rustikale Erscheinung. Der kann auch manchmal richtig so... Der ging nach vorne, ich hielt schon innerlich die Luft an. Er blieb aber ganz ruhig sachlich. Und das ist jemand, der hat vor Jahren, schon eine Weile zurück, seinen Sohn verloren. Der war bei der Marine Soldat, es gab einen Unfall. Und bei der Marine gibt es, wer sich damit beschäftigt, alle Nase lang irgendwelche seltsamen Geschichten. Und das war so eine. Und die Familie hat darunter gelitten. Das ist nur mal ein Beispiel, aber der stand da vorne. Und der sagte dann auch, ihr lieben Leute, ich kann dieses Lied so nicht mitsingen. Und damit sind wir schon fast mitten im Thema. Jetzt kann man immer auf 2 Seiten vom Pferd runterfallen. Man kann so irgendwie, ne, so locker, flockig, oberflächlich, unbeschwert durchs Leben gehen und über manche Sachen machen sich manche keine Gedanken, ist auch okay so. Oder man kann an manchen Dingen auch nur leiden und nur zerbrechen und wird niedergedrückt. Und wir wissen als Christen, alle miteinander, und manche kenne ich ja auch ein bisschen näher, wir erleben in unserem Leben immer wieder Dinge, die jetzt nicht wirklich leicht sind, die nicht wirklich angenehm sind, die wir uns auch nicht gewünscht haben. Ne? Was machen wir dann? Wann haben wir Grund zum Loben, zum Singen? Wann haben wir Grund zum Danken? Nur wenn es uns gut geht? Das ist ein bisschen steile Aussage, ich muss vorsichtig sein. Ich muss mich das selber auch immer wieder fragen, also nicht jetzt bitte falsch verstehen. Wann habe ich Grund, Gott zu loben? Warum lobe ich Gott? Wir gucken mal. Ich will nicht zu viel am Anfang sagen. Der Text, der an diesem Sonntag, ich sage das immer gerne, vorgeschlagen ist, dann weiß man immer, den hat der Märtin sich jetzt nicht ausgesucht, ja. Der steht in Apostelgeschichte 16 und ich lese gleich daraus die besagten Verse ab Vers 23. Aber damit wir so richtig reinkommen, habe ich mir gedacht, ich muss so ein bisschen mal erzählen für uns alle, ne, die einen kennen das mehr, die anderen weniger, wie kam es zu dieser Situation? Nebenbei bemerkt, ich habe mich gefragt, es wurde schon so viel aus der Bibel verfilmt, ne, Noah und ach, ich weiß nicht was alles, das noch nicht. Also wenn jemand einen Filmemacher kennt, dann müssten wir mal in die Richtung wirken. Apostelgeschichte 16 ist ein super spannendes Kapitel. Apostelgeschichte 16 geht los damit, dass Paulus, Silas und manch andere losziehen. Und Paulus hat das Anliegen, die Gemeinden zu besuchen, die er bei seiner sogenannten ersten Missionsreise gegründet hat. Dann kommen sie da überall hin und gucken und sind glücklich, freuen sich aneinander und dann ziehen sie weiter. Das ist das Gebiet der heutigen Türkei, dann stehen da lauter Ortsnamen. Sie zogen durch Phrygien und das Land Galatien und dann Provinz Asia und Mysien. Was haben die vor? Die wollen evangelisieren. Die wollen von Gott erzählen, die wollen von Jesus erzählen, die wollen, dass die Menschen zu Jesus finden. Jeder hier im Raum würde jetzt wahrscheinlich spontan sagen, das ist gut, das ist richtig. Und dann steht da was Eigenartiges. Der Heilige Geist ließ es nicht zu. Er verwehrte es ihnen. Da steht nicht genau, wie das geschah. Ich will sowas immer wissen, aber keine Ahnung. Er ließ es nicht zu. Ich bin froh, wenn Gott Dinge in meinem Leben nicht zulässt, die vielleicht nicht gut für mich oder für andere sind. Ja, da bin ich dankbar. Aber wenn wir was zu seiner Ehre tun wollen und seinen Namen verkündigen wollen, dann müsste man doch jetzt sagen, wieso ist er dagegen? Keine Ahnung. Man könnte sich dann, wenn man weiter guckt, vielleicht noch einen Reim drauf machen. Also sie waren ratlos und dann hat Paulus diese ominöse Erscheinung bei Nacht. Also mehr auf jeden Fall als ein Traum, irgendwas wie eine Vision, eine ganz klare Vorstellung. Da steht ein Mann da, den er an der Kleidung, an der Stimme, als jemanden aus Mazedonien identifiziert, der sagt zu ihm, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und dann erklärt er das sofort seinen Reisegefährten und dann passiert auch was ganz Tolles, was man sich auch heute als Gemeinschaft von Christen jederzeit wünscht. Sie sind sofort alle miteinander der Meinung, jawohl, das ist der Weg. Ja, das ist heute manchmal ein bisschen anders, hier und da, ne, dann wird erst noch überlegt und der eine hat so, der andere anders. Die sind hier der Meinung, nein, das hat Paulus jetzt nicht sich selber überlegt, das ist vom Geist Gottes, das ist der Weg Jesu und das machen wir jetzt. Das ist das, was wir so Glauben und Gehorsam nennen. Sie ziehen los, setzen über, kommen nach Philippi, treffen da erstaunlicherweise nicht nochmal diesen Mann, sondern eine Frau, Lydia, Purpurhändlerin, und das ist so eine Art Frauenfrühstücksgebetskreis. Es gibt dort in Philippi, das war eine römische Kolonie, es gibt da keine Synagoge, sie gehen an den Fluss, weil sie denken, da treffen sie Leute zum Beten. Und Gott hat das Herz dieser Frau vorbereitet. Sie kommt zum Glauben mitsamt ihrem Haus. Endlich der ersehnte Erfolg. Und jetzt gibt es noch ein Ereignis und dann kommt der Bibeltext. Jetzt denkt man sich, ja, jetzt geht es so richtig los. Jetzt geht es so richtig weiter. Na, jetzt hat Gott den Weg geebnet und jetzt klappt alles. Und dann ist da eine Magd, und da heißt es hier, diese Magd, die hatte einen Wahrsagegeist. Und mit diesem Wahrsagegeist brachte sie ihren Herren viel Gewinn ein. Das war eine Einnahmequelle. Die konnte irgendwie alles voraussagen oder deuten, machen, tun. Und jetzt geht die her und sagt in der Gegenwart von Paulus und so weiter, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Das tat sie viele Tage lang. Und auch hier könnte man sagen, das stimmt doch. Ist doch nichts Verkehrtes. Aber Paulus wusste ganz klar, das ist jetzt nicht von Jesus. Und da trennt er ganz korrekt und sauber und sagt, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, auch wenn es kostenlose Werbung für unser Unterfangen hier ist, kostenlose Werbung von der Gegenseite nehme ich nicht in Anspruch. Er treibt diesen Wahrsagegeist aus, die Magd kann dann nicht mehr wahrsagen. Das gibt Ärger mit den Herren und sie landen im Gefängnis. Und jetzt lese ich Apostelgeschichte 16. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren, und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ich bete. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du als der Lebendige auch heute durch dein Wort zu uns sprechen willst. Und du machst auch uns bereit und wir bitten dich, öffne du uns nicht nur Ohren, sondern vor allem auch die Herzen, dass wir verstehen, was du zu sagen hast. Danke dafür. Amen. Wir machen uns irgendwie alle immer mal so ein paar Pläne im Leben. Also wir für uns und auch da, wo wir als Christen zusammenkommen, als Gemeinde, man plant etwas. Das ist okay. Manchmal verlaufen die Pläne nicht so, wie wir das gedacht haben. Manchmal passieren ganz andere Sachen. Und da muss man selber entscheiden, bin ich damit jetzt glücklich oder eher nicht. Bei dem, was ich jetzt gerade auch so im Vorfeld dargestellt habe, was ich hier wiedergegeben habe, kann man schon ins Fragen kommen. Ne? Was haben Paulus und die anderen sich überlegt? Was wollten sie tun? Und dann kam es ganz anders und dann kommt es wieder gut und dann kommt es knüppeldick. Das, was dann dort in Philippi so hoffnungsvoll angefangen hat, mit der Lydia und den Leuten, die mit ihr im Haus lebten und arbeiteten, das scheint direkt im Keim zu ersticken. Paulus und Silas werden mit Stöcken geschlagen und werden eingesperrt. Das betrifft die beiden ganz unmittelbar, und zwar richtig hart, schmerzvoll. Es betrifft aber auch genau diese kleine Hausgemeinde, die da gerade entstanden ist. Das muss man sich vor Augen führen. Ne? Die hören spannende Dinge über Jesus und was er alles für uns tut. Und dann sehen sie, Moment, das kann jetzt auch was Unangenehmes bedeuten. Das kann bedeuten, dass wir genau das Gleiche erleben wie Paulus und Silas. Das ist nicht sehr werbewirksam. Aus menschlicher Sicht könnte man sagen, ja, das schadet direkt der Mission, das schadet dem Gemeindewachstum, das hilft uns nicht. Das sind so die Momente und auch das, was ich eingangs so als Beispiel gebracht habe, wo manch einer schon ins Fragen kommt. Mir geht das auch so. Dann sage ich, Herr Jesus, was soll das jetzt? Wozu soll das jetzt gut sein? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, dass man so fragt. Wir müssen nicht alles verstehen und wir dürfen das unserem Herrn auch sagen. Ja? Wir müssen nicht alles verklärt mit so einem frommen Dunstschleier versehen betrachten und sagen, wird schon richtig sein. Unsere Gefühle sprechen da manchmal eine deutlich andere Sprache. Und das ist gut, dass Jesus das kennt und wir ihm das auch sagen dürfen. Das ist kein Geheimnis, dass wir wissen, dass uns Sorgen, Nöte und was weiß ich für unangenehme Dinge im Leben als Christen nicht erspart bleiben. Manchmal hat es ja sogar den Eindruck, dass es Christen schon mal härter trifft als alle anderen. Wenn wir die Psalmen angucken, was hat's der Gottlose so gut und mir geht's schlecht und ich diene dem Herrn. Das ist keine neue Erfahrung, nicht nur unsere Erfahrung. Jetzt landen die beiden hier im Gefängnis und das ist schon eine spezielle Erfahrung, das kann man nicht mit dem modernen Justizvollzug vergleichen. Ich hatte ja das Vergnügen, ich war schon mal im Gefängnis, allerdings als Besucher. Ja. Aber auch das ist eine eindrückliche Erfahrung, wenn man durch diese ganzen Schleusen mit Stahltüren, Gittertüren, dergleichen ähnlichen geht. Und in bestimmte Trakte darf man dann als Besucher ja gar nicht rein. Das geht gar nicht. Ne? Aber da, wo so die lockeren Typen sind, da kann man schon mal lang gehen. Ja, aber hier, das ist ein dunkles, dreckiges, unangenehmes Loch. Da ist Mobiliar ist wahrscheinlich gar nicht vorhanden. Und dann sind die Füße noch im Block. Paulus und Silas sitzen da, sind in ihrer Entfaltungsmöglichkeit total eingeschränkt und alles tut ihnen weh. Ich will das mal im übertragenen Sinne betrachten. Es gibt das ein oder andere dunkle, dreckige, unangenehme Loch, in dem manch einer sich wiederfindet. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Krankheit sein. Das kann Arbeitslosigkeit sein. Das kann eine Ehekrise sein. Und das können wir jetzt fortsetzen, ja? Irgend so ein Loch. Warum sind wir da reingeraten? Manches haben wir uns selbst zuzurechnen. Das ist selbst verschuldet. Anderes widerfährt uns. Warum sind Paulus und Silas da reingeraten? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nochmal zurückgeblendet. Da ging es nicht um irgendwas, keine Ahnung, eine Geschwindigkeitsüberschreitung, als sie mit dem Esel nach Philippi reingekommen sind. Ja? Da ging es um eine ganz grundlegende Frage. Sie waren unterwegs im Namen Jesu. Und dann kommt diese komische, dämonische Geschichte dazu. Und da hat Paulus sich ganz klar abgegrenzt. Das heißt, er hat als Christ Position bezogen, hat gesagt, so und nicht anders. Und da sind wir als Christen heute manchmal auch gefragt. Ne? Dass wir sagen, das macht uns aus und nicht irgendwas anders. Und wenn wir deswegen Ärger bekommen, das ist hier nochmal das Spezielle. Wir können also aus ganz unterschiedlichen Gründen in unserem ganz persönlichen Dilemma landen und müssen immer gucken, ne, was hat uns jetzt da reingebracht. Aber wenn wir einmal drin sind, dann ist die entscheidende Frage, warum bin ich jetzt hier und komme ich da je wieder raus? Verändert sich die Situation? Und wir wissen, natürlich, Jesus kann das tun. Er kann Wunder tun. Aber wie gehen wir mit dem unmittelbaren Erleben um? Paulus schreibt ja eine ganze Zeit lang später an genau diese Gemeinde in Philippi wiederum einen Brief, auch aus dem Gefängnis, wahrscheinlich aus seiner Haft in Rom. Die Philipper, irgendwie ist das originell, die machten sich Sorgen um Paulus, ne, obwohl sie wussten, ja, das hat er alles schon mal erlebt und da kam der auch wieder raus. Aber in Rom sah das wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen anders aus. Paulus wusste nicht, wie es ausgeht und ob er das überhaupt überlebt. Aber er sagt einen ganz wichtigen Satz, den schreibt er in Philipper 1, Vers 6. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist seine Perspektive, die er für sich hat und die er in dem Fall auch den Philippern vermitteln kann. Paulus sagt ja noch ganz andere Sachen. Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Das ist auch so ein richtig bemerkenswerter Satz. Also egal, was mir passiert, egal, wie es mir geht, und vor allem mal unabhängig davon, wie ich das jetzt empfinde, ich darf zwei Dinge wissen. Das eine, Jesus ist auch da, weil er das gesagt hat. Und er bringt mich an sein Ziel, weil er das gesagt hat. Jesus hat uns Verheißung gegeben und mir geht es da manchmal so, wenn alle Gefühle dagegen sprechen, dann sage ich mir vom Kopf her, nee, wenn er das gesagt hat, hält er sich dran. Er ist da. Er ist nicht gegen mich. Und er geht mit. Und dann machen so Sätze wie auch nochmal Römer 8 Sinn, wenn Paulus sagt, denen, die Gott lieben, dient alles, aber auch wirklich alles zum Besten. Denn dazu hat Gott sie erwählt und berufen. Natürlich kann ich das nicht immer in jeder Situation verstehen. Aber ich denke, wenn Gott das gesagt hat, ich will dem vertrauen. warum können wir das überhaupt? Warum können wir vertrauen, dass das Gott so hält? Das wissen wir eigentlich alle. Weil Gott alles daran gesetzt hat, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn mit ihm leben, weil er seinen Sohn geopfert hat. Aus dem Grund wird er mich immer lieben und wird nicht gegen mich sein, sondern für mich. Und deswegen will ich darauf vertrauen, dass alles in meinem Leben mit dazu dienen kann, dass er sich verherrlicht und dass ich ihn ehren kann, indem ich vertraue. Paulus und Silas dort im Gefängnis fallen nicht in ein inneres tiefes Loch. Aber ich will das auch nicht idealisieren, wenn man in den Text reinguckt und ihn so ein bisschen langsamer sich vor Augen führt. Also das, sagen wir mal, diese Geschichte mit den Stöcken und der Inhaftierung, das war so am späten Nachmittag, keine Ahnung. Dann kamen sie also da rechtzeitig vor Dienstschluss ins Gefängnis und werden eingesperrt. Und dann steht hier um Mitternacht, also was weiß ich, wie viele Stunden später, 6, 7, 8, keine Ahnung. Um Mitternacht beteten sie. Lassen wir das mal so stehen. Sie haben erstmal wirklich nur gebetet. Was machen sie? Sie suchen im Gebet, und das kann durchaus verzweifelt geklungen haben, suchen sie die Nähe Gottes. Und vielleicht, das stelle ich mir jetzt so vor, haben sie auch wirklich gesagt, ja, was machen wir jetzt hier? Das haben wir uns nicht so gedacht. Sie beten. Und im Gebet, indem sie die Nähe Gottes suchen, erfahren sie, Gott ist da. Weil er das zugesagt hat. Und dann fangen sie, hier steht jetzt bei Luther, sie loben ihn. Da steht im griechischen Text Hymnein. Und das heißt einfach singen. Also das passt zu diesem Sonntag. Ne? Kantare, singen. Sie singen Gott, sie loben ihn mit Liedern. Also ne, nicht, dass das verklärt, ne? So Schläge auf den Rücken, ab ins Gefängnis, Halleluja. Ne? Also nein. Und das ist für uns total tröstlich. Wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht. Wenn was weh tut, tut was weh. Und da muss ich nicht alles verklärt betrachten. Aber durch das Wissen, Gott ist da, das ist Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, durch das Wissen, Gott ist da, kann ich dahin kommen, ihn auch in einer solchen Situation zu loben. Sie sind im Gefängnis. Bemerkenswertes Publikum, ne? Die ganze Geschichte, nur mal ein kurzer Schlenker auf die Mitinhaftierten. Die sind da still und friedlich die ganze Zeit. Am Ende laufen sie auch nicht weg, ne? Als der Kerker da offen steht. Diese harten Burschen hören ziemlich wahrscheinlich zum ersten Mal solche Lieder und solche Gebete und so ein Lob. Auch das ist Zeugnis. Das ist Zeugnis für andere Menschen, wenn sie an uns sehen, wie gehen denn die lieben Christen mit dem um, was sie im Leben erfahren. Also nicht nur die Evangelisation am Fluss oder ich knüpfe jetzt mal an Aktuelles, an Pro Christ hier oder was auch immer, ist Evangelisation, sondern noch viel, viel mehr. Die Menschen sehen uns in unserem Alltag, die gucken, wie leben die denn? Und eben, was machen die denn, wenn es mal knüppelhart kommt? Und dann ist unser Zeugnis gefragt. Und das Beten, das Loben, unser Glaubenszeugnis, es trägt Früchte. Die Gefangenen hören zu. Sie meckern nicht, sie regen sich nicht auf. Die harten Burschen sind ruhig und irgendwo überwältigt. Und das macht mir auch deutlich, dass Gott unser Gebet immer auch erhört und sich immer unser annimmt. Und dass das, was Jesus sagt, zutrifft. Ne? Wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das passiert ja dann richtig hier. Ne? Gebet hat Wirkung. Dass wir wissen nicht, was passiert ist, wenn wir Gottes Wort weitergeben. Aber diese Hoffnung dürfen wir auf jeden Fall haben, dass Gott wirkt, weil er ein persönliches Interesse an jedem einzelnen Menschen hat. Und das kann man auch getrost in Gottes Hand ablegen. Das Erdbeben, was dann kommt, das war keine Befreiungsaktion Gottes, um Paulus und Silas aus dem Knast zu kriegen. Wenn man den Text weiterliest, wird deutlich, das war ja so eine Art Untersuchungshaft, die hatten ja nichts Wirkliches in der Hand, die mussten die am Ende sowieso ziehen lassen. Nein, nein, das war in allererster Linie für den Menschen, der dann in Erscheinung tritt, für den Kerkermeister, den Gefängnisvorsteher. Der steht vor den Trümmern seiner beruflichen Existenz. Und die Sache mit dem Schwert macht deutlich, dass es für ihn sehr ernst war. Der dachte, jetzt ist vorbei. Das gibt so viel Ärger, da kann ich mir gleich das Leben nehmen. Auch das ist eine Situation, die im Leben von Menschen immer wieder vorkommt. Dass plötzlich, jetzt ist Feierabend, jetzt kann ich auch aufhören. Und dann wird hier das deutlich, dass Gott aus dem schlimmsten Dilemma für Paulus und Silas, für diesen Kerkermeister, tatsächlich noch das Beste machen kann. Und das ist so phänomenal. Der Kerkermeister, als er dann begreift, die sitzen alle noch da. Jetzt spiele ich mal ein bisschen mit den Begriffen. Er verlangt ein Licht. Natürlich erstmal irgendwie so eine Kerze oder Laterne oder Fackel, irgendwas. Aber all das, was dann kommt, ist auch immer auf so einer anderen Ebene. Ich sage jetzt mal in der geistlichen Ebene zu sehen. Was er braucht, ist das Licht des Lebens. Dann kommt er und sagt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ja, wahrscheinlich hat er erstmal an seinen Arbeitsvertrag gedacht. Und was antwortet Paulus? Auf einer ganz anderen Ebene. Nicht mit beruflicher Existenz. Er sagt, du brauchst Jesus. Dann wirst du gerettet. Glaube an den Herrn Jesus. Und das finde ich schon bemerkenswert, ne? Und das setzt so ein bisschen das fort, was Paulus bei der Magd gehabt hat. Diese Gradlinigkeit, dieses auf den Punkt bringen, das ist eine spannende Sache. Das erlebe ich auch bei der Schriftmission. Das Anliegen ist es, dass wir das, worum es geht, wirklich auf den Punkt bringen und sagen, so, nicht so ein bisschen drumherum und irgendwas, sondern im entscheidenden Augenblick zu sagen, du brauchst Jesus, dann wirst du gerettet. Dazu möge Gott uns in jeglicher Situation immer viel Weisheit schenken, dass wir zur rechten Zeit die rechten Worte gebrauchen. Man kann bestimmt auch viel falsch machen. Aber der größte Fehler ist, dass wir es gar nicht sagen. Und gar nicht auf Jesus hinweisen. Und dann geht's fröhlich weiter. Sie sagen ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren, und der Kerkermeister geht her und wäscht ihnen die Wunden, die striemen. Sie lassen sich taufen. Sie essen miteinander. Und sie freuen sich, dass er zum Glauben an Gott gefunden hat. Und da ist dann der Lobpreis übergegangen durch das Zeugnis von Paulus und Silas in das Leben dieses Kerkermeisters und in das Leben seiner Familie. Wozu leben wir? Wir leben, um unserem Herrn die Ehre zu geben. Und das tun wir, indem wir ihn in unser Leben hineinlassen, ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Und das soll in einer Art und Weise geschehen, dass die Menschen es um uns herum mitbekommen. Die Liebe, die wir erfahren, die geben wir anderen weiter. Das ist nichts Neues. Das kennen die meisten hier schon viel länger als ich. Wir leben zur Ehre Gottes. Und wenn uns Jesus das schenkt, dass wir das auch in den schweren Momenten tun können, das müssen wir nicht aus uns heraus tun, dann ist das das Zeugnis, wo die Menschen sehen können, ja, den Herrn, den muss ich auch in meinem Leben ernst nehmen. Durch Schläge, durch Gefängnis kommt eine Familie zum Glauben. Und neben der Lydia, neben der Unternehmerin, ist das quasi das zweite Bein, auf dem Gott hier diese Gemeinde baut, die zweite Säule. Und es geht weiter. Und durch das, was die erleben, kommen weitere Menschen zum Glauben. Aber das geschieht erst dann, wenn andere sich diesem Herrn immer wieder zur Verfügung stellen und sagen, ja, Herr Jesus, dir vertraue ich, dir gehöre ich mit allem, was mich ausmacht, dir allein sei Lob und Ehre. Und das ist unser Lobgesang. Amen.